Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und wie fast immer mit dabei der Tobi B und der Tobi W.
Hallöchen!
Hallihallo!
Moin, ihr Tobis. Wie geht es euch?
Blendend.
Ja, blendend. Tobi? Also wenn ich rausgucke, da blendet mich nichts, denn es ist 6:30 und ziemlich dunkel, Freundchen. Was erzählst du?
Ja, ja, bei mir auch. Und es regnet noch dazu. Das heißt, selbst wenn Sonne wenn heute Sonnenschein gewesen wäre, war ja nicht. Ach, es ist dunkel, es regnet, es ist mieses Herbstwetter und ja. Nicht mein liebstes Wetter auf dem Planeten. Nee. Wie ist es in der Eifel?
Ja, ganz genauso. Den ganzen Tag richtig schön viel Regen runtergekommen und grau und einfach widerlich. Und sogar so kalt, dass ich heute Mittag die Heizung angemacht habe. Weil 14,8 Grad im Wohnzimmer hatte ich und das war mir dann doch etwas wenig.
Ramba. Na, da hätte ich aber schon früher die Heizung angemacht wahrscheinlich.
Ich wollte durchhalten, aber...
Genau, mal sehen, ob hat ich nicht, bis zum Gefrierpunkt komme.
Genau, aber hat nicht geklappt. Ich bin vollständig versagt.
Tobi. Ja. Tobi W. wie weich.
So sieht's aus.
Naja. Im Alter kommt das.
Kann man nicht machen. Lukas, die Katzi ist mit dabei heute.
Ja.
Die Fans laufen amok vor Freude.
Der ist auch nicht begeistert über das Wetter draußen.
Nee? Ist der ein bisschen wetterfühlig oder magst du einfach wärmer?
Ich glaube, der Max wärmer.
Tobi, was gibt's da zu lachen? Das ist alles möglich.
Ich mag es, Gespräche über Lukas die Katzi zu führen. Ich finde, der verdient seinen eigenen Podcast inzwischen.
Ja, das kann schon sein. Da müssen wir vielen Katzen beibringen, wie man Podcasts hört, denn die wenigsten Menschen verstehen tatsächlich, was die Katzen eigentlich wollen, auch wenn viele das behaupten. Aber das ist wahrscheinlich eine Geschichte für einen ganz anderen Podcast. Wir sollten uns lieber mit dem beschäftigen, mit dem wir uns auskennen, und zwar zum Beispiel der Formel E. Und da haben wir jetzt gerade festgestellt kürzlich, der Rennkalender ist fix. Wir haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob es letzte Sendung war oder vorletzte schon oder beide, über die Reihenfolge oder die kolportierte Reihenfolge der Rennen für die nächste Saison gesprochen. Und jetzt wissen wir genau, wie es läuft. Und einer von euch kann uns mal erklären, wie es läuft.
Tobi, ja, Feuer frei.
Genau, würde ich sagen, fange ich an. Ja, es gab ja schon einen Rennkalender, der ist veröffentlicht worden im Juli. Und da standen schon ein paar Eckpunkte fest, die sich aber im Nachhinein als noch nicht final ergeben haben, sage ich mal vorsichtig. Es wurde ja zwischenzeitlich, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, ein weiteres Rennen in Jakarta in Indonesien bekannt gegeben für kommende Saison. Und das war ja im eigentlichen Rennkalender nicht vorgesehen. Also war ja klar, dass da nochmal eine überarbeitete Version kommen muss. Und ja, die ist jetzt am Freitag, 4. Oktober veröffentlicht worden. Die FIA hat eine Sitzung vom Weltmotorsportrat gehabt in Köln und dabei gab es einen neuen Rennkalender. Lukas Di Cazzi ist gerade wieder mal sehr mitteilsam. jetzt ist er aber in den Flur gegangen. Ich hoffe, das wird sich jetzt...
Der soll mal Essen machen jetzt.
Ja, so ungefähr. Nein. Lange Rede, kurzer Sinn. Doch, na gut.
Der soll mal Essen machen.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Schon. Genau, der neue Rennkalender ist veröffentlicht worden. Es gab ein paar Änderungen, viele Sachen sind auch gleich geblieben. Die sicherlich größte Änderung ist, dass die Formel E auf die politische Lage oder auf die Proteste, die aktuell laufen in Hongkong, reagiert hat und gesagt hat, das ist ihnen zu heikel, da zu fahren. Und hat demzufolge das Hongkong-Rennen einfach ausgetauscht. Und stattdessen ist jetzt Marrakesch in den Kalender reingekommen. Das Rennen in Marrakesch stand ja sowieso auf der Kippe, war allerdings noch als guter Ersatztermin, sage ich mal, gehandelt worden. Ursprünglich sollte es ja ein Rennen im Dezember geben, das noch ohne Austragungsort genannt wurde. Das Rennen wurde jetzt abgesagt, also wird es im Endeffekt so aussehen, dass der Saisonauftakt in Diriyah bleibt. Das ist 22. und 23. November, Freitag und Samstag übrigens. Dann anschließend gibt es eine etwa zweimonatige Pause und dann beginnt das neue Jahr mit einem Rennen in Santiago am 18. Januar. Ist auch ist auch so, wie es im ursprünglichen Rennkalender geplant war. Nur der Dezembertermin ist jetzt raus, so dass Santiago das dritte Rennen darstellen wird. In Diriyah haben wir ja einen Doubleheader. Dann geht's weiter nach Mexico City am 15. Februar. Das ist auch unverändert im Vergleich zu vorher. Und dann zwei Wochen später nicht nach Hongkong, sondern nach Marrakesch. Das Rennen ist allerdings dann vom Sonntag auf den Samstag verschoben worden. Also Marrakesch 29. Februar 2020, quasi am Schalttag.
Oh, stimmt.
Dann kann man gar nicht
aufgefallen.
Nee, also bis jetzt gerade ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ja. Da kann man ja gar nicht so Hashtag on this day, wie man es in den sozialen Netzwerken gerne macht, machen und sagen, heute vor einem Jahr war Marrakesch Epri, weil heute gab's halt nur vor einem Jahr. Was macht man? Das ist wieder diese Gretchenfrage mit wann habe ich Geburtstag? Am 28. Februar oder am 1. März? Wann feiern wir denn on this day bei dem Marrakesch Epri dann?
Feiern wir das überhaupt?
Wahrscheinlich nicht.
Oder halt nur alle 4 Jahre.
Genau, das macht es doch ganz speziell.
Genau.
Das wird dann wie bei Monaco. Nicht alle zwei Jahre, sondern alle 4 Jahre. Der große 4-Jahres-Turnus. Wie bei der Fußball-WM.
Da bahnt sich Großes an. Ich sehe es schon kommen. Der Marrakesch.
So Dreh- und Angelpunkt der Formel-E-Zirkus.
Genau. Nach Marrakesch geht's als nächstes dann weiter nach Sanya. Der Austragungsort war ja bislang auch noch offen, aber hat sich angedeutet, dass es wieder Sanya werden wird auf der chinesischen Insel Hainan. Ist jetzt auch bestätigt worden für den 21. März. Das ist übrigens der einzige Termin, der sich jetzt noch mit der WEC, also Langstrecken-Weltmeisterschaft, überschneidet. Die hat da an dem Wochenende ein Event mit der IMSA, also mit der nordamerikanischen Sportwagenmeisterschaft in Sebring in den USA. Ließ sich nicht vermeiden. Wie gesagt, das ist der einzige Terminkonflikt. Den anderen Terminkonflikt, den es gegeben hätte, der ist ja ausgefallen oder damit erledigt worden, dass das Dezemberrennen in der Formel E abgesagt wurde. Und die dritte Terminüberschneidung hatte die WEC ja schon gelöst, dadurch, dass sie das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps um eine Woche vorverlegt hatten. Mhm. So. Sanya haben wir dann schon gerade gehabt. Dann beginnen die Voestalpine European Races wieder mit dem Auftakt in Rom am 4. April. 2 Wochen später dann in Paris. Auch wie gehabt. Dann als nächstes ist allerdings nicht wie in der abgelaufenen Saison Monaco dran, sondern Monaco wird nach wie vor im 2-Jahres-Turnus ausgetragen. Deshalb geht's am 3. Mai nach Seoul in Südkorea. Dann steht als nächstes Jakarta in Indonesien auf dem Plan. Dann 2 Wochen später Berlin. Das ist damit um 3 Wochen verschoben worden. Ganz wichtig für die Zuschauer, die hinwollen. Das Rennen findet am Sonntag statt. Hintergrund ist, wie gerade schon angekündigt, Fußball. Nämlich ist es so, dass Samstagabend Fußball-Europameisterschaftsspiel ist. Möglicherweise wird Deutschland dann spielen und das Spiel findet in München statt. Deshalb wollte man der Kollision vielleicht aus dem Wege gehen. Mhm. Und Berlin Epri dieses Jahr kommendes Jahr dann als Eintagesveranstaltung wie bisher auch, allerdings auf den Sonntag. Dann auch verschoben wurde der Termin in New York. Der findet jetzt am 11. Juli statt. Erstmals in der Geschichte des New York Epri als Nicht-Doubleheader, genau, mit nur einem einzigen Rennen am Samstag. Und dann sind es nur noch 2 Wochen bis zum Saisonfinale in London, wo ein Doubleheader stattfinden wird, am 25. und 26. Juli. Und das ist auch gleichzeitig der Schlusspunkt der Voestalpine European Races. Ist natürlich ein bisschen schade. Ich denke, das wird dann absolut untergehen, dass die Trophäe da vergeben wird, wenn auch die Meisterschaftsentscheidung an dem Wochenende fällt. Aber das hat man sich so ausgesucht. Von daher.
Naja, European Races sind European Races, ne? Wenn das letzte in London ist, dann ist das leider so.
So sieht das aus. Also zusammengefasst haben wir 14 Rennen in 12 Städte. In 12 Städten. Doubleheader zum Auftakt und zum Abschluss in Diriyah und London. Und ja, mit Seoul und Jakarta zwei neue Städte drin. Rausgefallen sind, wie eben schon gesagt, Monaco, wo kein Rennen mehr stattfinden wird, Hongkong aufgrund der politischen Situation. Und außerdem rausgefallen ist der Swiss E-Prix, der, ich sag mal, auch den schweizerischen Gegebenheiten zum Opfer gefallen ist. Da gab's ja die Planung, das Ganze wieder in Zürich stattfinden zu lassen, aber dafür gab's keine Bewilligung auf dem Gelände des Campus der ETH. Und dann wollte man es nach St. Moritz verlegen. Das hat aus zeitlichen Gründen nicht ganz geklappt. Und ja, jetzt sieht's da im Endeffekt so aus, dass es dieses Jahr erstmals nach 2 Jahren kein Formel-E-Rennen in der Schweiz geben wird. Ob es nächste Saison, also ob es in der Saison 7 eins geben wird, das ist auch noch fraglich. Gab einen Medienbericht, dass erst in Saison 8 wieder ein Rennen stattfinden soll. Da wird auch, glaube ich, auf unserer Seite noch was zu kommen. Richtig, Tobi?
Da wird ganz sicher noch was zu kommen. Ja, na klar. Soweit so gut, oder?
Ja, also
damit zum ist Kalender. Jetzt endlich. Ich guck mal auf meine Uhr. Damit ist es jetzt endlich ungefähr 11:55, dass der Kalender verabschiedet wurde. Wir fangen ja an mit der Saison in 46 Tagen, wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel. Und dass der Kalender jetzt endlich feststeht, wurde auch höchste Eisenbahn. Aber wir können uns jetzt auf diesem Kalender, an diesem Kalender festkrallen und sagen, das ist dieser Kalender, so wird's stattfinden. Es sei denn, es purzelt zwischendrin nochmal spontanen Rennen raus, so wie das auch in Moskau Saison 2 war oder mit Brüssel Saison 3 war oder Sao Paulo Saison 5. Es passiert ja hin und wieder doch nochmal was, das ist einfach eine Begleiterscheinung, eine Nebenwirkung von Rennen in Städten und nicht auf designierten Rennkursen. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass irgendwie spontan noch irgendein Rennen rausfallen sollte. Deswegen krallen wir uns jetzt einfach an diesem Kalender fest, der vorgestellt wurde am vergangenen Samstag und
Freitag.
Und ja, sagen Saisonauftakt 22. und 23. November. Das ist erstmal das erste wichtige Datum, was wir uns merken müssen. Genau. Vielleicht nach der Testwoche 15. bis 18. Oktober.
Da kommen wir nachher nochmal drauf. Vielleicht beschäftigen wir uns erst nochmal damit, wer denn tatsächlich die Leute sind, die dann zum Saisonauftakt in Diriyah an den Start gehen. Denn es gibt ja, oder es gab ja bis jetzt gerade vor kurzem, noch das ein oder andere unbesetzte Cockpit. Tobi Biechen, wie schaut's aus? Wollen wir mal mit dir als Ex-Jaguar-Fanboy anfangen und mal gucken, was bei Jaguar jetzt letzten Endes als finale Fahrerpaarung rauskommt?
Ein guter Mix aus alt und neu. Einerseits hat Jaguar den Vertrag mit Mitch Evans verlängert. Das wissen wir ja auch schon seit einiger Zeit. Das wurde in der vergangenen Woche offiziell bestätigt und wenige Tage später kam die Bestätigung von einem zweiten Fahrer, der allerdings neu ist. Es ist nicht Nelson Piquet Jr., es ist auch nicht Adam Carroll, die beiden bisherigen Jaguar-Fahrer. Es ist auch nicht der dritte bisherige Jaguar-Fahrer, Alex Lynn, sondern mehr oder weniger überraschend James Calado aus Großbritannien. Der ist das erste Mal gefahren für Jaguar im Juni bei einem Test und Medienberichten zufolge hat Lynn keinen einzigen Test bekommen. Das bedeutet, Lynn scheint wohl ziemlich früh weg vom Fenster gewesen zu sein, in Anführungszeichen, und Calado relativ früh drin. Es gab bis zuletzt noch ein Fragezeichen über seinem Kopf, denn es scheint wohl so zu sein, als wären unter anderem so fotorechtliche Sachen, so Bilderrechte im Weg gestanden. Und Calado, darf man natürlich auch nicht vergessen, ist ein Werksfahrer für Ferrari in der Langstrecken-WM. Das scheint wohl anfänglich ein Problem gewesen zu sein. wurde allerdings wohl aus dem Weg geräumt. Und James Calado ist jetzt eben neuer Jaguar-Fahrer und nicht, wie es Medienberichte vorher angedeutet hatten, vielleicht Nico Hülkenberg. Da war sowieso im besten Fall ein lauwarmes Gerücht dran. Hm. Das war relativ sicher, dass es nicht Hülkenberg wird.
Ja, gab mehr Klicks, ne? Großer Name, ja, mehr Klicks.
Ja, und aber bei den Fans kam die Story ganz gut an. Also
ja, ja, das denke ich,
glaube ich, ganz gerne in der Formel E gesehen. Nun ist es allerdings James Calado. Ich finde das eine interessante Entscheidung, eine durchaus relevante Entscheidung. Denn eigentlich hat Lynn in meinen Augen zumindest, und das wird jetzt weg von den Fakten und hin zu, also Fakten immer noch, aber zu meiner Meinung, ich finde das relativ überraschend, weil Lynn sich meiner Meinung nach gut präsentiert hat. Mhm. Der ist bei Virgin gewesen natürlich für eine lange Zeit, in Saison 3 zwei Rennen gefahren in New York, dann Saison 4 für Virgin bestritten, ein halbes Jahr aus dem Auto gewesen, zur Halbzeit von Saison 5 ins Auto gekommen bei Jaguar, hat sich wirklich richtig toll präsentiert, der ist um Podien gefahren, der ist in Berlin auf Platz 4 liegend, glaube ich, ausgeschieden, in New York, glaube ich, auch auf Platz 2 ausliegend ausgeschieden aus dem Rennen, ganz viel Pech mit seinem Fahrzeug gehabt. Und das Team argumentiert jetzt, dass aus deren Sicht es wichtig war, zu erkennen, wie man einen Schritt nach vorn machen kann. Die Entscheidung ist wohl basierend auf dem Fahrstil, auf der reinen Pace und eben dieser Langzeitvision vom Team, wie das bei unseren Kollegen von eRacing 365 der Sportmanager Eckerold ausdrückt von Jaguar. Das Team denkt also, Calado ist in den nächsten 2 Jahren, das ist deren Langzeitmaßstab, die nächsten 2 Jahre, besser als Lynn. Und das finde ich doch relativ riskant, weil in der Formel E, da haben wir ja schon so oft drüber geredet, es ist so, so, so wichtig, Erfahrung zu haben. Gerade mit dem Eintagesformat. Ich glaube, das Auto kann man relativ gut schnell fahren. Das sage ich natürlich, der kein Rennauto fahren kann, aber ich denke, ein professioneller Rennfahrer, der kommt früher oder später mit dem Auto klar. Es ist aber eine Sache von Zeit und man braucht eben Kilometer unterm Gurt und die kriegt man, indem man viel fährt. In der Formel E kann man aber nicht viel fahren, weil man anders als in der Formel 1 nicht 3 Stunden Training am Freitag hat, dann nochmal 1 Stunde Training am Samstag, dann nochmal ewig viel Qualifying und das Rennen auch 70, 80 Runden lang, na gut, 80 nicht, aber 60, 70 Runden lang ist. In der Formel E ist es einfach nicht so. Da hast du 45 Minuten Training, 30 Minuten Training, zack, Qualifying, zack, Rennen, 3/4 Stunde dauert das nur. Da geht es Schlag auf Schlag und da ist einfach wenig Zeit, um das Auto sich wirklich, ja, das Auto, die Limits des Autos zu erkundschaften. Und Erfahrung ist in der Formel E eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg. Und Lynn ist meiner Meinung nach wirklich deutlich erfahrener. Und zumindest am Anfang von Saison 6 würde es mich überraschen, wenn Calado direkt auf Augenhöhe mit Evans mitfahren könnte. Das soll jetzt gar keine Kritik an Jaguar sein. Ich hätte Lynn genommen und nicht Calado. Was macht ihr denn da? So ist das gar nicht gemeint. Aber es ist einfach ein, ja, fast schon riskantes Manöver von Jaguar, eher auf den Neuling Calado zu setzen und weniger auf den wirklich deutlich erfahrenen und den, der sich meiner Meinung nach schon bewiesen hat in der Formel E, Alex Lynn nämlich.
Was eventuell eine Rolle spielen könnte, was mich vor einem halben Jahr, sage ich mal, schon gewundert hat, als Alex Lynn dann Nelson Piquet Jr. bei Jaguar ersetzt hat. Alex Lynn ist Aston Martin Werksfahrer in der Langstrecken-Weltmeisterschaft und auch, ich glaube, in der Blancpain GT-Serie. Und Aston Martin und Jaguar sind ja, ich sag mal, die großen Konkurrenten bei den britischen Sportwagenmarken. Hat möglicherweise auch eine Rolle gespielt. Glaubst du nicht?
Möglicherweise. Könnte sein, aber dann wäre er, glaube ich, von Anfang an gar nicht erst bei Jaguar untergekommen.
Vielleicht brauchten sie ja irgendjemanden, der für Piquet einspringt und
ja.
Hatten nicht viele Optionen, wenn sie jemanden nehmen wollten, der grundsätzlich schon Formel E Erfahrung hat und da auch ein paar Punkte sammeln kann.
Ja.
Möglicherweise hat das damit zu tun. Wie gesagt, ich fand's schon nicht merkwürdig, ist vielleicht übertrieben. Ich fand es schon bemerkenswert, dass sie jemanden ins Cockpit gesetzt haben, der Werkspilot für einen Konkurrent, für die direkte Konkurrenz ist.
Das ist schon richtig, ja. Hättest du, wenn jetzt Jaguar argumentiert, wir haben unsere Entscheidung basierend auf Daten getroffen, also ich denke, Calado ist einige Rennsimulationen gefahren bei deren Tests und im Simulator sicherlich auch schon gesessen, wenn die Entscheidung so knapp war, wie das Team es beschreibt, hättest du eher auf den erfahrenen Lin oder auf den neuen, frischen und vielleicht in der Simulation etwas schnelleren und besseren Calado gesetzt?
Ich sehe es genauso wie du. Ja, also wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es wirklich nur 100% daran gelegen hat. Weil ich finde, Lin hat einen super Job gemacht dafür, dass er das Gen 2 Auto vor seinem ersten Renneinsatz nur mal 100 Kilometer an einem Filmtag im Regen bewegt hat. Irgendwo in England war das. Wie gesagt, ich fand, er hat dafür
einen guten Job gemacht. Ist Filmtag sogar noch gefahren?
Ich meine, dass die hatten keinen, die haben tatsächlich dafür einen Filmtag genommen. Und da waren, beim Filmtag sind ja die Beschränkungen nur auf 100 Kilometer.
Ich glaube sogar nur 50. Ich wusste aber gar
oder
nicht,
sogar dass nur 50.
Filmtag ist 50, aber ich wusste gar nicht, dass die tatsächlich einen Filmtag genommen haben. Ich dachte, Shakedown Rom wäre das erste Mal für ihn gewesen im Gen 2.
Nee,
aber egal, beeindruckend in jedem Fall.
In der Woche vor Rom ist er tatsächlich 50 Kilometer, du hast recht, einen Tag, einen Filmtag gefahren. Ja, wie gesagt, ich kann's nicht nachvollziehen, oder aus dem, was da an Gründen verkündet wurde, kann ich es nicht alleine nachvollziehen, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Es ist ja auch mitnichten so, dass Calado, wie das jetzt zum Beispiel, werden wir nachher auch noch drüber sprechen, bei Mercedes, ja, wo man mit Nyck de Vries den Formel 2 Champion geholt hat, einen jungen, aufstrebenden Fahrer. Alex Lin ist 26 und James Calado ist sogar schon 30, also das kann jetzt auch kein Grund
das
gewesen
sein. Alt. Tobi kann sich das gar nicht vorstellen. Was ist das für ein Alter, dieser Methusalem da, was ist mit dem?
Also ja, alle Leute, die zweistelliges Alter haben, sind alt für mich.
Ja, das verstehe ich.
Nein. Was ich damit sagen wollte, dass man da jetzt nicht einem jungen, aufstrebenden Talent eine Chance gibt, sondern durchaus jemanden, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und auch, ich sag mal, auch schon länger kein Formelauto mehr im Wettbewerb bewegt hat. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Calado nämlich zuletzt 2013 in der GP2 gefahren. Das ist die Vorgängerserie der Formel 2 und ist da, glaube ich, Dritter geworden in der Tabelle hinter Sam Bird. Kann das sein?
Hinter Sam Bird und Fabio Laima.
Fabio Laima, genau, richtig. Der ist Champion geworden.
Ja, beide ehemals Virgin-Fahrer oder sogar aktuelle Virgin-Fahrer. Denn Phil, Fabio Laima ist wann Virgin gefahren?
Das kann ich dir genau sagen. Ich weiß es nicht.
Das Saisonfinale von Saison 1.
Nur in das London. Saisonfinale.
Zwei Rennen.
Null Punkte. Doppelhänder. Zwei Versuche, keine Treffer. Naja, gut. Naja. Aber
beim ersten Rennen ist er ins Ziel gekommen als 14. Und im zweiten dann ausgeschieden.
Na gut, aber im Ziel ankommen ist ja schon mal was, ne? Also Tobi Bärchen würde sich freuen.
Ich würde mich freuen, ja. Ankommen, also überhaupt Formel-E-Auto fahren würde mich freuen.
Ja, ankommen ist schon erstmal gut. Aber
Profifrage, wen hat Fabio Laima denn an diesem Rennwochenende in London ersetzt?
Ja, Tobi.
Ich glaube, ich weiß es. Der inzwischen DJ gewordene Jaime Ayashwari.
Genau so sieht's aus.
Der ist DJ geworden.
Hat
er denn nichts Anständiges gelernt?
Der hatte eigentlich Rennfahrer gelernt. Ob das jetzt was Anständiges ist, weiß ich auch nicht. Aber der hatte.
Wie fies.
Ich glaube, er verdiente mehr in seiner Formel-1-Karriere. Ayashwari ist natürlich noch ein Name, den alte Formel-1-Fans, zumindest diejenigen, die es vor 10 Jahren oder sowas schon waren, vielleicht noch bekannt ist. Der ist dann Formel-E gefahren, das erste Jahr für Virgin, und hatte dann nach dem E-Prix von Moskau mehrere Ohnmachtsanfälle und hat dann, nee, oder nach Berlin, oder? warte mal. Nee, nach Moskau. Nach Moskau waren die Ohnmachtsanfälle. Genau. Dann sollte er in London aber eigentlich starten. Und die offizielle Begründung, oder dann halt nicht starten. Da waren so Informationen hier in die Richtung und in jene Richtung. Und am Ende sagte er vor London, ich habe die Leidenschaft für den Motorsport verloren. Damit ja nicht irgendwie im Raum steht, dass er gesundheitliche Probleme hätte, was ja voll okay wäre, ne? Aber da zieht man schon die Augenbraue hoch, wenn er mehrere Ohnmachtsanfälle sagt. Wahrscheinlich war es einfach nur ein bisschen zu wenig getrunken oder sowas. Aber dann hat er wohl die Leidenschaft halb durch die, also kurz vor dem Saisonfinale für den Motorsport leider verloren und hat auch seitdem kein Rennauto mehr gefahren. Und hat jetzt jeden Montagabend bei einem spanischen Radiosender, ich glaube auf Ibiza, eine Sendung, wo er so Elektromusik macht und Party, Party.
Das ist aber hardcore off-topic. Lass uns mal wieder ein bisschen zurückkommen zu den eigentlichen Themen. Also ich würde sagen, Jaguar Stimmt. haben wir eigentlich vollumfänglich besprochen erstmal, oder?
Ja. Lass mal noch kurz hinterherwerfen. Natürlich ist James Calado ein vorzüglicher Fahrer. Der hat diese Saison die Asian Le Mans Series gewonnen. Der ist 2017 Weltmeister in der GT-Klasse der WEC geworden. Im Jahr davor, 2016, war er Gesamtdritter. Der ist Formel-1-Testfahrer gewesen für Force India. Wir haben gerade schon gesagt, der ist in der GP2 mal Dritter gewesen. Der hat die GP3 zwei Jahre vorher auf Platz 2 beendet. Der kann schon Auto fahren. Und das hat er schon mehrmals unter Beweis gestellt. James Calado ist einer der Weltklasse-Piloten. Nur eben lange nicht mehr im Formel-Auto gesessen. Und mit wenig Erfahrung. Und deswegen gehe ich da erstmal kritisch ran, wie man es ja auch machen sollte, an seinen neuen Vertrag bei Jaguar.
Hörserisch.
Dann gibt's noch ein anderes Team, Phil, oder?
Ja, es gibt ganz viele andere Teams, aber eins, über das wir vielleicht noch reden müssten, wäre wahrscheinlich Venturi, auch wenn da sich so gar nicht richtig viel tut. Ne? Massa bestätigt, Mortara bestätigt, das Lineup ist ja eine Weile schon bekannt eigentlich, aber überraschend mehr oder minder eigentlich auch nicht so richtig ist die Geschichte mit Mercedes, aber also weiß nicht, was man da jetzt irgendwie an großen, spannenden Neuigkeiten erzählen könnte letzten Endes. Ne? Also das Einzige, worüber man diskutieren kann, ist wahrscheinlich, dass Herr Wolf sich um die Maschinerie kümmert und Frau Wolf um das Team. Und der Notizenersteller für die Sendung hat ja reingeschrieben, was sagt da eigentlich die Compliance-Abteilung dazu? Das finde ich schon ganz interessant. Aber ansonsten, glaube ich, sind das lauter Sachen, die man hat kommen sehen, oder?
Es hat sich schon angedeutet, oder Tobi?
Auf jeden Fall, ich glaube auch, das war von Anfang an der Plan, als Susi Wolf Teilhaberin und Teamchefin bei Venturi geworden ist, vor knapp anderthalb Jahren, dass Venturi tatsächlich zum Mercedes-Kundenteam werden soll. Und es hatte sich ja im Endeffekt schon angedeutet. Man hat von fast allen Teams oder von allen Herstellern von Testfahrten gehört. Aber bei Venturi war es da verdächtig ruhig. Und es kam noch dazu, dass Eduardo Mortara sogar Testfahrten für Mercedes gefahren ist. Was jetzt im Nachhinein betrachtet noch ein klareres Indiz ist. Das hat sich ja, ich sag mal, so ein bisschen eingebürgert, dass wenn ein Hersteller seinen Motor an ein Kundenteam abgibt und dafür zusätzliche Testtage erhält, dass dann auch einer der Fahrer des Kundenteams die Gelegenheit erhält, den Antrieb zu testen. Das hatten wir bei Sam Bird zum Beispiel in der abgelaufenen Saison, der da auch, ich glaube, zwei Testtage für Audi bestritten hat. Ja, das hatten wir auch bei Paffett, weiß ich, der hat es mir gesagt, der damals bei Venturi einen Tag von den Herstellertestfahrten übernehmen durfte. Und ja, genauso gibt's das jetzt andersrum im Gegenzug. Eduardo Mortara durfte bei Mercedes einen Teil der Testfahrten bestreiten und Venturi ist jetzt Mercedes-Kundenteam. Hatte sich auch schon angedeutet durch die Umbenennung des Teams. Das heißt nämlich jetzt Venturi Racing und nicht mehr Venturi Formula E Team. Was gibt's sonst noch groß dazu zu sagen? Interessant ist, dass Mercedes jetzt in Silber antreten wird, so wie Venturi vergangene Saison. Und Venturi hat die vollständige Lackierung noch gar nicht vorgestellt, sondern nur so ein Teaser-Bild gezeigt, wo man die Nase des Autos sieht. Die ist weiß und am hinteren Teil kurz vor der Cockpitöffnung geht es in ein paar schwarze Dreiecke über. Ändert so ein bisschen an Dragon in der dritten Saison. Aber wie das Auto dann komplett aussehen wird, werden wir, glaube ich, in der nächsten Woche erfahren.
Frage an Phil. Red Bull hat in der Formel 1 Toro Rosso. Ferrari hat in der Formel 1 Alfa Romeo. Hat Mercedes in der Formel E jetzt Venturi?
Ja.
Ist das jetzt das neue große B-Team? Fängt das jetzt an mit B-Teams in der Formel E, wo sich ja dann so Fahrer, wenn sie dann jung werden irgendwann, also ich denke ja schon, dass Felipe Massa in den nächsten paar Jahren aufhören wird mit dem Motorsport. Ist das dann so das große Akademie-Team, wo dann Talent herangezüchtet wird, die dann zum Mercedes-Formel-E-Team wechseln?
Also es würde mich ja nicht mal wundern, ehrlich gesagt, ne? Das wäre so die klassische Herangehensweise vom klassischen Autohersteller und dessen klassischem Rennengagement oder Engagement, also jedenfalls von Rennen her. Und überraschend wäre es nicht, die Kohle haben sie auch und solche Dinge zu planen und zu optimieren nach ihrem Geschmack, ja, keine Ahnung, verwunderlich weiß nicht. Habe ich bisher jetzt nicht so drüber nachgedacht, aber es liegt quasi auf der Hand, oder? Sehe ich was nicht, was ihr seht.
Ich überlege das auch. Tobi, was denkst du?
Würde ich so nicht unterschreiben. Ich denke, das wird für Venturi auch eine finanzielle Geschichte gewesen sein. Die haben jetzt tatsächlich abgewogen im Vorfeld, was würde es kosten, ZF oder einen anderen Zulieferer mit der Weiterentwicklung des Motors zu beauftragen und was würde es im Gegensatz dazu kosten, die Motoren bei Mercedes zu erwerben. Das ist ja eine Besonderheit in der Formel E, dass die Motoren zu einem festgelegten Höchstpreis abgegeben werden müssen. Ich glaube, es sind 500.000 Euro pro Fahrzeug.
Ich glaube, für beide Fahrzeuge.
Für beide Fahrzeuge.
Ich habe 250 je Motor im Kopf, kann aber auch 500 sein.
Das kann sein, ja. Ja, also
nicht viel,
mal, nicht viel und ich glaube, auch wenn ZF das mit durchaus größeren Werbestickern auf dem Fahrzeug ein bisschen subventioniert, aber ich glaube, so günstig ist die Entwicklung des Venturi-Antriebs nicht gewesen. Ja, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Von daher, werden wahrscheinlich finanzielle Gründe da den Ausschlag gegeben haben. Würde ich vermuten.
Gut.
Oder jetzt eine Kombination aus beiden, ne? Das ist ja was, für viele Leute übersehen. Es kann ja auch sein, dass viele Dinge ineinander oder miteinander wirken.
Genau, man muss ja auch sagen, Mercedes hat einen seiner Werksfahrer, Edoardo Mortara, bei Venturi untergebracht. Ich denke, da wird man auf dieser Basis vielleicht irgendeinen Deal eingegangen sein, was das Ganze angeht. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Macht Sinn.
Und Venturi hat jetzt natürlich, die Werbefläche, die ZF vorher belegt hat, haben sie frei, um sie anderweitig zu vermarkten. Wenn dort jemand seine Sticker sehen will, wird sich das höchstwahrscheinlich einen Millionenbetrag kosten lassen. Wir hatten ja schon letzte Saison mal drüber gesprochen, dass die Werbeflächen auf den Gentoo-Autos relativ überschaubar sind. Und ZF stand ja ganz groß auf dem Venturi-Auto drauf. Wie gesagt, wenn man dafür jetzt 2, 3, 4, 5 Millionen Euro an Sponsoreneinnahmen generieren kann, das kommt ja im Endeffekt bei Venturi dann ja noch on top fürs Budget.
Ich wäre ja bereit, also bis zu dem Zeitpunkt, als du gesagt hattest, das wird dann 5, 6, 7 Millionen Euro kosten, wollte ich eigentlich
kommen sehen, ne?
Ja, eigentlich schon meine E-Formel.de-Sticker da drauf.
Wow, ich hab noch Sticker, kein Problem.
Wir können Susi Wolf mal anrufen und mal fragen, aber ich glaube, in dem Rahmen wird sich das leider bewegen.
Ja, ich glaube, das muss man in einer Art Guerilla-Marketing machen. Weißt du, wenn du dann in der Boxmarkt unterwegs bist und da hängt die Nase irgendwie.
Wenn keiner guckt, mir schnell einen Aufkleber draufpappen.
Genau.
Ja. Jetzt keine Witze über finanziell schlecht aufgestelltere Teams.
Okay. Nein, auf keinen Fall. Aber Teams, bleiben wir weiter bei Teams. Wir können noch einen weiterklicken hier und zwar können wir uns noch Mahindra anschauen, wo sich ja tatsächlich auch wenig ändert, ne? Damrosio bleibt, Werland bleibt, also das gleiche Lineup wie in der vergangenen Saison. Aus Gründen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, hat es lange gedauert, bis das bestätigt worden ist, ne? Also es hat schon immer so mitgeschwungen, dass nicht ganz klar ist, ob die beiden oder einer von beiden oder welcher von beiden jetzt für die kommende Saison auch dort bleibt. Was aber da jetzt interessant ist und auch schön den Kreis zu Venturi schließt, die Aufkleber, die Venturi jetzt nicht mehr auf dem Auto hat, nämlich die ZF-Sticker, die hat dann jetzt Mahindra nächste Saison, ne?
Und nicht nur die Aufkleber.
Ja. Also
unter der Haube ist das eine ganz schöne Änderung für Mahindra. Die war nämlich bisher alleiniger Hersteller und sind es auch immer noch in diesem Jahr, allerdings in der nahen Zukunft wird dann ZF der Hersteller sein. Das ist so ein bisschen wie bei Venturi bislang, dass zwar auf dem Motor dann nicht Venturi, sondern Mahindra draufsteht, aber ZF drin ist. Das ist in diesem Jahr noch so, dass wirklich Mahindra draufsteht und Mahindra drin ist und ZF ist Technologiepartner. Mhm. Aber im nächsten Jahr wird ZF den Antrieb herstellen. Und das Mahindra-Team wird es dann als den eigenen wahrscheinlich verkaufen. Also unter der Haube ändert sich da
so wie bei Venturi letzte Saison.
So wie bei Venturi letzte Saison, genau. Also es wird sich durchaus was verändern, aber halt nur unter der Haube. Bin gespannt, wie das wird. Venturi hat einen Antrieb gebaut, der in der letzten Saison zwar mit Glück, allerdings es mehrmals aufs Podium geschafft hat und in Hongkong sogar gewinnen konnte. Mahindra als Team weiß auch, wie man Rennen gewinnt. Man denke zurück an Marrakesch, als Jerome D'Ambrosio gewonnen hat. Also, das ist, glaube ich, eine Partnerschaft, die vielleicht Früchte tragen könnte. Sind wir mal gespannt. Vorerst bleibt allerdings bis auf, wie gerade Phil schon gesagt hat, die Sticker auf dem Auto größtenteils alles beim Alten. Gleiches Line-up, Jerome D'Ambrosio, Pascal Werland auch im neuen Jahr bei Mahindra. Die Lackierung ist auch größtenteils unverändert. Es gibt ein bisschen mehr Hellblau wegen ZF, aber auch da gibt es keine großen Überraschungen. Mal schauen, wo Mahindra steht. Ich habe von einigen gehört, dass die denken, dass die auf dem absteigenden Ast sind. Ich denke das gar nicht. Mhm. Ich denke, Mahindra ist wieder ein Team, mit dem man durchaus rechnen muss in der neuen Saison. Und gerade mit dem tollen Lineup, wir dürfen gespannt sein.
Kurz noch eine Sache zum Line-Up. Pascal Wehrlein ist ja wieder bestätigt worden als Teamkollege von D'Ambrosio. Der war auch im Gespräch für das zweite Cockpit bei Haas. Er hatte da auch...
Also Formel 1.
Haas in der Formel 1, richtig. Er hatte da auch mit Günther Steiner gesprochen. Das hatte der bestätigt. Aber da hat man sich dann letztendlich auch gegen Pascal Wehrlein entschieden. Das ist allerdings erst 4-5 Wochen her. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass das Line-Up jetzt relativ spät erst bestätigt wurde, dass man da die entsprechenden neue Sachlage noch abwarten wollte. Wir wissen ja, dass Pascal Wehrlein einen HWA bzw. Mercedes-Vertrag für die Formel E abgelehnt hat, weil er in diesem keine Ausstiegsklausel gehabt hätte, was ein mögliches Formel-1-Engagement angeht. Daher wäre es durchaus angebracht anzunehmen, dass sein Mahindra-Vertrag so eine Ausstiegsklausel beinhaltet. Soll heißen, wenn er die Möglichkeit hätte, in der Formel 1 unterzukommen, kann er aus seinem Mahindra-Vertrag raus. Und die Gelegenheit hatte sich wohl offensichtlich für ihn möglicherweise bei Haas ergeben. Allerdings hat man sich da für eine Vertragsverlängerung für Grosjean entschieden. Vor 4 Wochen war es, glaube ich, jetzt mittlerweile. Und deshalb sind da die Türen für Wehrlein zu gewesen. Und ich glaube, das war die Grundlage dafür, dass Wehrlein dann auch konkret für kommende Saison als Fahrer bei Mahindra bestätigt wurde.
Danke für die Ergänzung.
Bitteschön.
Damit stehen fast alle Teams fest, oder? Wir haben jetzt langsam eine Woche, bevor es Richtung Valencia geht, ein Cockpit bei BMW offen, neben Max Günther. Potenziell Alex Sims, der gilt als so gut wie gesetzt. Dann Nio, da sind noch Fragezeichen. Hm. Und das war's. Sonst haben wir alle Teams. Also ein Fahrer bei BMW fehlt noch und zwei Fahrer bei Nio. Der eine wird wohl Oliver Turvey sein. Das ist eigentlich relativ sicher. Und bis vor kurzem dachten wir noch, Tom Dillmann ist eigentlich auch relativ sicher. Der hat meines Wissens sogar schon, eigentlich nur einen Vertrag gehabt. Und das war eigentlich alles in fast trockenen Tüchern. Aber das ist so, als hätte man die Tücher vielleicht, so einen halben Tag zu früh vom Wäscheständer genommen. Denn ganz fertig war es dann doch noch nicht. Denn es gibt die neuen Eigentümer bei NIO, die aus China kommen und entsprechend einen chinesischen Fahrer wollen. Es fliegen ein paar Namen durch den Raum, Guan Yu Zhao zum Beispiel aus der Formel 2. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so, Su vielleicht auch. Jemand, der Chinesisch kann, der hat sich noch nicht bei mir gemeldet, aber sagt mal bitte, wie der wirklich ausgesprochen wird. Und Ma Jinghua, der ebenfalls.
Natürlich.
Der ewige Gast in der Formel E. Der Name kursiert wohl auch wieder und bei seinem Team, wo er ja schon in der letzten Saison eigentlich auch Reservefahrer war, vielleicht könnte es auch der werden. Wir warten es einfach mal ab.
Das ist ja so eine Sache, ne? Also leisten konnte er ja nie was, aber immerhin ist er der chinesische Fahrer mit der größten Formel-E-Erfahrung.
Das hat er, jedenfalls, kann ihm keiner nehmen zurzeit.
Eben.
Naja. Gut, da fehlt mir jetzt zwar ein Übergang, aber dennoch gehen wir einfach über zum nächsten Thema. Und zwar kann man da vielleicht ein bisschen drüber diskutieren. Es kam nämlich gerade die Diskussion auf, ob man die Formel E als Sprungbrett Richtung Formel 1 sehen könnte. Ne? Weil was wir schon oft gehört haben, ist die Formel E ist eher was so für Ex-Formel 1-Fahrer. Da gibt es ja einige. Und andersrum könnte man das vielleicht auch sehen. War zumindest die Hypothese. Was denkt ihr beiden Tobis darüber?
Willst du anfangen, Tobi?
Du darfst gerne anfangen.
Willst du anfangen, Tobi?
Naja, es gab eine Geschichte, die ist bei der IAA in Frankfurt das erste Mal so wirklich aufgetaucht. Sprach Toto Wolff nämlich von einem Never Say Never in Richtung Formel 1 Chance für Van Dorn und De Vries. Und da ist mir ein bisschen Kotze hochgekommen, weil der da so Äpfel mit Birnen vergleicht. Und deswegen wollte ich da heute mal ein bisschen ausflippen zu. Nein, Quatsch. Wolf sieht eben die Möglichkeit, die Formel E als Talentschmiede für ein Formel 1 Team zu nutzen. Und es ist ja auch, dass Van Dorn selbst Formel 1 Erfahrungen hat. Der ist ja bei McLaren gefahren. Nick de Vries gerade die Formel 2 gewonnen und wie Phil gerade schon gesagt hat, die Formel E wird ja ganz oft als Formel 1 Friedhof betitelt und das stimmt ja auch irgendwie ein bisschen. Also jetzt im aktuellen Fahrerfeld, die Grassi, Wern, Hartley, D'Ambrosio, Wehrlein, Van Dorn, Buemi, Lotterer, Massa, alle Ex-Formel 1 Fahrer. Es sind ein Haufen Formel 1 Testfahrer, egal ob aktuell oder ehemalig dabei. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind von den 24 Piloten, die in der Formel E fahren, nur 5 bis 6 komplett ohne Formel 1 Erfahrung. Das sind Abt, Günther, Sims, Müller, De Vries und Dillmann, falls er bestätigt werden würde. Sogar Ma Jinghua, der hat Formel 1 Erfahrung. Der hat nämlich mal für Caterham einen Test gefahren am Freitag. Also stimmt schon irgendwie ein bisschen, dass in der Formel E viele alte Formel 1 Fahrer fahren. Trotzdem heißt es noch lange nicht, dass die Formel E leichter wäre als die Formel 1. Also das ist ja das allzu häufige Argument, der ist für die Formel 1 zu alt oder nicht mehr gut genug, dann geht man halt ins nächstbeste, die Formel E. Steile These, aber ich meine, in der Formel E braucht man Intelligenz.
und in der Formel 1 nur rohen Speed. Heißt natürlich nicht, dass das jeweils andere in der anderen Serie auch hilfreich ist. Also ist schon gut, wenn du in der Formel E rohen Speed hast und ist schon gut, wenn du in der Formel 1 Intelligenz hast. Aber man muss in der Formel E deutlich klarer fahren, als man es in der Formel 1 fahren muss. Und beide Serien sind so komplett unterschiedlich, da kommt es auf ganz andere Dinge an und deswegen finde ich den Vergleich, den Wolf da anstellt, komplett hirnrissig, weil einfach andere Dinge wichtig sind und beide, naja, international die größte Serie in ihrer, ja in Anführungszeichen, Klasse sind. Und ich bin immer ganz böse, wenn Leute ja so unterschiedliche Serien, also so derartig unterschiedliche Serien irgendwie ranken. Also wer gut in der Formel 1 ist, heißt nicht, man ist gut in der Formel E, und das heißt nicht, dass man gut in der Formel 1 ist. Und mich macht es immer böse, wenn Leute wie Toto Wolff eben sagen, dass das so eine Art Sprungbrett sein könnte. So wie es die Formel 2 ist oder die Formel 3, die sind ja tatsächlich dafür ausgelegt, dass man da dann aufsteigen kann. Die sind ja explizit Nachwuchs- und Juniorenserien, die dann als ja Road to F1, wie sie sich selbst betiteln, die Strecke, der Weg in die Formel 1 betitelt werden. Die sind dafür da, dass man sich da beweisen kann und dann als Sprungbrett für die Formel 1 zählen. Die Formel E ist das aber gar nicht, weil die Formel E was ganz anderes will. Die will nicht, dass Fahrer in die Formel 1 kommen, sondern die will was ganz Eigenes machen. Und das macht mich immer böse, wenn Leute wie Toto Wolff sagen, ja, also die Formel E, die könnte man schon mal benutzen, um Fahrer in die Formel 1 hochzuhieven. Die Serien sind ganz unterschiedlich, Toto. Mann, hör auf, die zu ranken.
Tobi Weh schart schon mit den Hufen.
Rant over.
Nö, weil hat er recht.
Im Endeffekt schon, kann man gar nicht mehr so viel ergänzen. Also, das ist natürlich, es sind, ich sag mal, andere Zeiten im Motorsport als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Es ist tatsächlich so, wie Tobi sagt, man kann gewisse Sachen halt einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ja, genauso wie die Diskussion, die es vor ein paar Jahren gab, was ist besser, Formel 1 oder LMP1 in der WEC? Ja, absolut hirnrissig, weil es alles komplett unterschiedliche Geschichten sind. Und ja, so ist es halt auch bei Formel E und Formel 1. Natürlich ist es so, dass auch die, ich sag mal, die begabtesten Rennfahrer grundsätzlich in jedem Auto schnell sein können. Ja, also von daher, ja, Nyck de Vries hat jetzt die Formel 2 gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er auch ein sehr starker Fahrer in der Formel E sein wird. Genauso wie er ein sehr starker Fahrer in der Formel 1 wäre, wenn er da die Chance bekäme. Ja, aber was nützt es denn? Ja, das, wie gesagt, die Sachen sind im Endeffekt so unterschiedlich. Wir hatten eben das Beispiel Pascal Wehrlein, der ja bei Haas angefragt hatte. Ja, da ist im Endeffekt dann von Günther Steiner zu seiner Kontaktaufnahme dann die Aussage getätigt worden, Wehrlein ist schon 2 Jahre raus aus dem Formel-1-Zirkus, der ist damit für ein Team wie Haas absolut uninteressant. Und ja, genauso denke ich, wird es auch den meisten anderen ergehen. Es ist halt kein typischer Weg, von der Formel E in die Formel 1 aufzusteigen. Das ist gerade mal 2 Fahrern gelungen und ja, einer davon, Pierre Gasly, auch nur deshalb, weil er als Dumps-Fahrer in der Formel 2 aktiv war und bei Renault E-Dumps damals in der Formel E ausgeholfen hat, als Sebastian Buemi zeitgleich WEC fahren musste. Und der zweite Fahrer, bei dem man das vielleicht noch sagen könnte, ist Alex Albon, der ja den Nissan-Vertrag hatte, aber gar nicht für Nissan E-Dumps gefahren ist, sondern stattdessen sich zu Toro Rosso abgeseilt hat und ja, da auch jetzt nach einer fulminanten ersten Formel 1 Saison jetzt als Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull Racing aktiv ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Tobi hat vollkommen recht. Man kann die Sachen einfach nicht vergleichen. Sie sind so unterschiedlich, die Serien, und werden es in meinen Augen auch immer bleiben.
Amen, Brüder. Kann ich auch nicht mehr viel zu sagen. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir nicht mehr sagen, und auch anderen das beibringen, das nicht mehr zu sagen, von der Formel E in die Formel 1 aufgestiegen, sondern lass uns mal von Umstieg sprechen, denn ob das jetzt ein Aufstieg ist oder nicht, ist relativ subjektiv, glaube ich. Kommt immer darauf an, von wo man guckt. Und vor allem, wenn man das perspektivisch anschaut, muss man mal gucken, ob das ein Aufstieg ist. Aber das, ja, umgestiegen in eine andere Rennserie, finde ich irgendwie angemessener, weil neutraler.
Ja. Mit Umstieg bin ich super glücklich.
Oh, das ist schön, dass du glücklich bist. Bist du auch glücklich, dass bald Testfahrten sind und du die Autos sehen kannst? Wow, da ist die Freude groß.
Ich bin so heiß. Ich kann nicht mehr drauf warten, endlich wieder Rennautos im Kreis fahren zu sehen. Oh, das waren jetzt echt lange drei Monate, die Formel E jetzt weg war. Die Sommerpause ist endlich vorbei, denn es geht zu den großen Preseason-Vorsaison-Testtagen. Ins ungeliebte Valencia, aber immerhin fahren Autos.
Genau, ihr müsst das ja nicht mögen, Hauptsache wir kriegen was zu sehen.
Ja, es ist das erste Mal, dass in der Formel E 24 Fahrer von 12 Teams bei den Testfahrten dabei sind. So viele wie noch nie, das erste Mal alle auf der gleichen Strecke zusammen. Es testen natürlich im Sommer. Wir haben ja vorhin schon so Sachen wie Filmtage und sowas angeschnitten. Kurzer Exkurs, ein Hersteller in der Formel E hat 15 Testtage, wenn er noch ein Kundenteam mit seinen Motoren beliefert, 21 Testtage und dazu gibt es jeweils 3 Filmtage, meine ich, wo man jeweils 50 Kilometer fahren darf, weniger um zu testen, sondern vor allem um zu filmen und um Medienaktivitäten zu machen. Soweit so gut und es haben einige Hersteller zufällig sich eine Strecke gebucht, wo dann auch gerade ein anderes Formel E-Team da war. Das kommt seit einigen Jahren vor und da ist dann mal zufälligerweise, weil das gleiche Wochenende sich ausgesucht wurde von Audi und Porsche, dass die beide gleichzeitig in Mallorca getestet haben. Also es ist schon mal vorgekommen, dass Formel-E-Teams sich gegenseitig auf der Strecke gesehen haben, aber alle 12 Teams gleichzeitig auf einem Kurs, wo dann auch noch die Medienöffentlichkeit dabei sein darf, um zu bewerten und zu gucken, das gab es vor dieser Saison noch nicht. Und das passiert jetzt endlich in etwas mehr als einer Woche im spanischen Valencia.
Aber wenn du jetzt sagst, 12 Teams, 24 Fahrer, wir haben ja vorhin über die Fahrer und die noch offenen Cockpits gesprochen. Erwartest du, dass für Nio die Fahrerpaarung kommende Woche kommt und dann klar ist, wer fährt? Oder wird da einfach jetzt jemand fahren, aber man weiß gar nicht genau, ob das am Ende die Piloten sind oder was wirklich passiert?
Also ich erwarte, dass Nio vielleicht noch mit Dillmann testen wird, allerdings das dann ändern wird in den Monaten, und also nicht in den Monaten, aber in den Wochen vor der Ria. Das ist bei Dragon passiert im letzten Jahr. Hm. Da ist Antonio Fuoco gefahren. Und aus dem ist dann nichts geworden. Da ist stattdessen dann Max Günther reingekommen ins Cockpit, neben Pechito Lopez.
Sind doch beide gefahren, oder? Die haben sich doch abgewechselt.
Stimmt, ja. Also, stimmt, hast recht. Aber darauf, worauf ich hinaus wollte, eben, es ist Testtage, heißt noch nicht, die fahren am Ende auch noch tatsächlich. Was schön wäre, aber ist leider nicht so. Das heißt, ich erwarte tatsächlich, weil bei Nio es scheinbar alles andere als feststeht, wer fahren wird, neben Oliver Turvey, dass Nio weiterhin mit Turvey Dillmann testen wird in Valencia, dann allerdings in den Wochen danach eine vertragliche Einigung mit irgendwem finden wird. Entweder Dillmann oder Zhao Zhu oder oder eben Martin.
Einem Chinesen.
Einem der zwei Chinesen, die da im Raum stehen. Ja, also final ist das Line-Up noch, also das Line-Up, das wir in Valencia sehen, ist noch nicht das finale Line-Up, das wir in Diriyah sehen werden.
Es ist aber relativ wahrscheinlich, denn du sagst, das sind ist die letzte Gelegenheit, vor Diriyah nochmal zu testen. Die Herstellertestfahrten müssen meines Wissens nach bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein.
Sind die nicht sogar schon fertig? Nee, doch, 15. Oktober.
Sie haben die Frist verlängert, weil Nissan ja umplanen muss, weil der Doppelmotor verboten wurde. Und deshalb sind kommende Woche, also 15. Oktober ist auch der Testauftakt in Valencia. Also ich gehe nicht davon aus, dass montags noch jemand testen wird, wenn er einen Tag später in Valencia ran muss. Das ist ja auch eine Besonderheit. Die Herstellertestfahrten dürfen nicht auf einer Strecke stattfinden, auf der Rennen stattfinden oder auf der offizielle Testfahrten stattfinden. Das müssen andere Strecken sein. Deshalb weichen die Teams da oft naja, auf halt typische Strecken aus, wo sie dann im Endeffekt das Layout von Formel-E-Kursen so ein bisschen simulieren können. Calafat in Spanien zum Beispiel oder auf Mallorca. Mercedes ist da ja sehr aktiv gewesen.
Wallo.
Tobi wird von Dingen getriggert heute.
Manchmal klingt so ein bisschen danach, ja. Und deshalb, wie gesagt, kommende Woche hätte man also noch Zeit für die abschließenden Herstellertestfahrten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird es auch das ein oder andere Team geben, das die Zeit in der kommenden Woche nutzen muss, weil sie bislang noch nicht alle ihre Herstellertests gefahren sind. Dragon sehe ich da zum Beispiel, die wahrscheinlich noch nicht alle Testtage aufgebraucht haben. Nissan möglicherweise auch, weil sie ja den Motor neu entwickeln mussten nach der Entscheidung, die in diesem Jahr vor dem New York City E-Prix getroffen worden ist, nämlich den Doppelmotor zu verbieten. Und von daher, ja, bis dahin ist noch Zeit und anschließend gibt es keine einzige Gelegenheit mehr, tatsächlich ins Auto zu springen, außer halt für so einen TV-Tag mit 50 Kilometern, bevor es dann zum Saisonauftakt nach Diriyah geht.
Das Doofe bei Valencia, deswegen habe ich gerade schon ungeliebtes Valencia gesagt, ist leider, dass die Strecke alles andere als ein Kurs ist, auf dem man Formel-E-Begebenheiten simulieren könnte, wie in Calafat Mallorca zum Beispiel oder Varano Italien. Südfrankreich hat einige Strecken. Valencia ist, naja, eine sehr, sehr breite Strecke, sehr flüssig, sehr eben, riesige Auslaufzonen, kaum Chancen irgendwie, um da groß rekuperieren zu können. Es ist eine Strecke, die ausgelegt ist, naja, nicht ausgelegt für Motorradrennen, aber sehr beliebt in der MotoGP eben. Und einzig eine künstliche Schikane auf Startziel. Bin mir noch gar nicht sicher, ob das entweder eine wird oder zwei, tendenziell glaube ich eher eine, ähnelt den tatsächlichen Formel-E-Kurven, die wir sonst im Rennkalender haben. Das bedeutet, bei den Teams ist Valencia relativ ungeliebt und beliebt, weil man die Autos halt nicht bis zum Limit austesten kann, so wie man es in der Formel E gerne hätte. Das bedeutet, man kann auch keine Aussagekraft wirklich treffen über die tatsächliche Performance vom Auto. Das ist immer ganz wichtig, sondern vor allem über die Verlässlichkeit. Das bedeutet, wenn wir über Valencia reden und über ein Team, was gut in Valencia ist, dann heißt es nicht, dass das Team gut in der Formel-E-Saison auf den Straßenkursen ist, sondern dass das Team vor allem einen verlässlichen Antrieb hat.
Da müssen wir auch nur ins letzte Jahr zurückgucken. Da hat BMW iAndretti Motorsport alles dominiert. Die haben sämtliche Sessions mit Bestzeiten abgeschlossen. Mhm. Haben dann in Diriyah zugegeben einen Kurs, der auch sehr Formel E untypisch ist. Haben sie alles in Grund und Boden gefahren, im Qualifying zumindest, und dann im Rennen ein bisschen davon profitiert, dass es Durchfahrtsstrafen für die beiden Techita-Piloten gab. Und ja, dann, das war der erste und einzige BMW-Saisonsieg. In der Teamwertung am Ende sogar nur Platz 6 belegt, wenn ich das richtig
fünf.
Im Kopf habe. Platz 5. Ja, also die Aussagekraft ist wirklich überschaubar.
Ja, richtig. Naja.
Es sind trotzdem wichtige Kilometer für Venturi und Audi und so, ne? Die Kundenteams.
Genau, besonders für die Kundenteams sind es die ersten Kilometer, die Teams selber zurücklegen können. Sie werden zwar mit Sicherheit auf Daten zurückgreifen können, die der Hersteller ihnen überlässt von den Testfahrten, aber vieles muss sich ja dann tatsächlich dann auch mit dem eigenen Team dann vor Ort bestätigen, und von daher ist es besonders für die Kundenteams eine Standortbestimmung.
Tobi, wie sieht's denn jetzt zeitplanmäßig und wettermäßig aus und prognosemäßig aus? Und erzähl mal.
Na, wahrscheinlich wird's besser als der deutsche Herbst.
Ja, so ist das tatsächlich. Am Dienstag soll es noch leichten Regen, also einen Schritt zurück. Die Testfahrten sind an den Tagen Dienstag, Mittwoch und Freitag. Da sind jeweils zwei Sessions angekündigt, eine für den Vormittag, eine für den Nachmittag, jeweils 3 Stunden, mit Mittagspause dazwischen. Dienstag soll es noch leichten Regen geben, 23 Grad. Und Mittwoch und Freitag soll es allerdings komplett trocken sein, bei bis zu 28 Grad. Was? Also schöne Temperaturen, ich freue mich auch.
Mann,
auf das Wetter.
So eine fiese Map.
Kann ich dem kalten Deutschland ein bisschen entfliehen. Ansonsten Zeitplan, wie ich schon sagte, 2 Sessions, eine für den Vormittag, eine für den Nachmittag angekündigt. In der abgelaufenen Saison hatten wir auch eine Rennsimulation, die durchgeführt wurde. Ob es dieses Jahr auch wieder eine geben wird, dazu ist bislang nichts bekannt. Müssen wir, denke ich, einfach mal abwarten. Könnte gut sein, dass diese nicht stattfinden wird, weil der grundsätzliche Ablauf eines Rennens den Teams ja mittlerweile bekannt ist. Im letzten Jahr war es ja so, das war die Premiere der Gen 2 Autos, das erste Rennen ohne Fahrzeugwechsel, dafür mit Attack Mode, und da gab es viel, was die Teams noch gar nicht kannten am Rennformat. Das Rennformat ist für diese Saison weitgehend identisch geblieben. Es gibt ein bisschen mehr Power beim Attack Mode. Ja, aber ansonsten, die Sachen, die geändert wurden, beschränken sich eigentlich auf Kleinigkeiten. Von daher wird das höchstwahrscheinlich nicht mehr notwendig sein, da eine Rennsimulation durchzuführen.
Verstanden.
Und du bist live vor Ort?
Richtig.
Ja, der feine Herr, ne? Genießt der Sonne und Rennsport. Naja.
Ja.
Pseudo-Rennsport.
Ja.
Weil
Pseudo-Sonne genießen, ja.
Viel Rennen ist wenig.
Ja, das wird wahrscheinlich wieder so aussehen, dass ich von morgens 7 bis abends 18 Uhr mindestens im Media Center sitzen werde und von dem schönen Wetter wieder überhaupt nichts mitbekomme. Außer den Blick aus dem Fenster. Aber schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem schon drauf.
Ja, zwischendurch kannst du mal raus an der Strecke mal gucken.
Ja, bestimmt.
Wir sind ja auch mit dem Live-Ticker dabei. Also all diejenigen Zuhörer, die jetzt nicht nach Valencia reisen,
ich zum was Beispiel.
Tendenziell wohl
die meisten
alle sind. Sein werden.
Nee, was theoretisch alle sein dürften.
Ja, naja, man weiß ja nie, wer hier so zuhört. Vielleicht.
Okay, das stimmt natürlich.
Vielleicht ist, ich weiß nicht, vielleicht ist Felipe Massa treuer E-Port-Hörer.
Ja.
Schlaf weiter, träum weiter, Tobi.
Für all diejenigen, die jedenfalls nicht vor Ort sein werden, gibt's natürlich unseren großen Live-Ticker, der bei den Renntagen sonst immer aktiv ist. Den gibt es auch aus Valencia. Da haben wir die Zeiten im Blick für dich. Vor-Ort-Eindrücke von Tobi kommen dazu. Im Live-Ticker verpasst du ganz sicher gar nichts, lieber Zuhörer. Und dann auch Zuleser wahrscheinlich aus Valencia.
Absolut empfehlenswert, würde ich sagen. Wenn man nämlich ansonsten nicht viele Quellen hat, so wie bei Testtagen, kann ich das nur empfehlen. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, als ginge was. Ne, ist nicht nur so die in Artikel gegossene Nachlese, sondern es ist halt doch irgendwie was anderes, da so nebenbei ein Auge drauf zu haben. Finde ich immer nett. Live-Ticker, beste. Na gut,
so ist das.
Lass was damit gut sein. Geben wir Tobi Wehchen noch das letzte Wort für diese Episode und biegen ab in die Faktenecke.
Der Formel E Fakt der Woche.
Kurz wie knackig. Die neuen Sticker von ZF, über die wir schon geredet haben, auf dem Auto von Mahindra wiegen insgesamt 870 Gramm.
870 Gramm Aufkleber? Entweder die sind sehr dick oder sehr groß, ne? Ja, stimmt, es gibt ja gar nicht. Groß. Ich habe mir das Auto angeschaut und habe nur links unten hinter den Vorderrädern, also hinter den Vorderrädern unten diese kleinen runden Powered by ZF gesehen, aber obendrauf das angesprochene Hellblau, da sind ja noch große ZF-Sticker, ne? Die habe ich jetzt gerade gedacht, die müssen doch massiv sein, diese kleinen Aufkleber da unten, die müssen ja, keine Ahnung, wahrscheinlich aus Schwermetall gefertigt oder magnetisch oder so, keine Ahnung, aber da stimmt, ist ja oben, neben dem Cockpit ist ja noch eine große Fläche.
Ja.
Ah, ja, verstehe.
Ja. Also ich habe sie nicht selbst gewogen, aber wenn Dilber Gilders sagt, dann glaube ich dem das, dass die neuen ZF-Sticker 870 Gramm wiegen.
Ja, der hat ein gutes Händchen, der nimmt was in die Hand, der weiß das dann auf die Nachkommastelle genau, wie viel Gramm das sind. Der kann das, ist dafür bekannt. Wusstest du das gar nicht?
Nee, aber jetzt schon.
Ah, ist ja noch Faktenwoche jetzt hier. Fakt der Woche. Ja, blöd. Nicht ganz für bare Münze nehmen, besser. Ansonsten könnte es sein, dass hier Dinge geglaubt werden, die so weit weg von der Wahrheit sind. Das ist ja schon. Aber dadurch merkt man ja auch, dass es nicht wahr ist. Ganz großer Quatsch. Ja, interesting. Was Aufkleber wiegen.
Ich war auch überrascht, wie viel das ist. Also irgendwie dann allerdings auch nicht, weil hast du mal so ein Panini-Heft zur Fußball-WM oder EM in der Hand gehabt, als es leer war und als es voll war? Das ist schon
das
Gewicht, was da dazu kommt.
Da hast du recht.
Boah, Panini-Hefte waren super. Es gibt natürlich auch noch viele andere Sticker-Klebehefte.
Es gibt gar nicht so viele andere Sticker-Klebe. Ja gut. Vielleicht was man im Supermarkt an der Kasse, ja, da, man kriegt doch immer wieder mal was irgendwie mit Tieren, zum Beispiel von irgendwelchen Foundations, die Sachen mit Wildlife machen zum Beispiel, sowas.
Ich sehe gerade ZF-Sticker, ZF-Sticker sind auch auf dem Frontflügel.
Und so hinten ja als Streifen an den Flügelchen dran, über den Hinter.
Okay, das heißt, das sind ja tatsächlich auch ein paar mehr.
Ja, ach, stimmt, so da vorne das. Unten. Ja, doch, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Hab ich mehr als ich gedacht. Also
die Flaps neben dem Cockpit und hinten an den Flügelchen dran.
Mhm. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, obwohl, das ist fast ein Kilo, das ist schon ganz schön viel Aufkleber. Weniger Kleber, mehr Speed.
Überhaupt auch weniger Gewicht. Also obwohl jetzt ein Kilo mehr, also fast ein Kilo, 870 Gramm weniger Gewicht, mehr Gewicht in Form von Stickern drauf ist, hat Mahindra angeblich 6 Kilo abgenommen durch neue Planungen vom...
Ich wollte sagen, Dilbert Gil alleine, oder?
danke, dass du es gesagt hast. Ich hab's mir verkniffen.
Nee, der hat auch mehr abgenommen. Dilbert Gil, der ist doch...
ein Schatten seiner selbst. Wenn du ihn von der Seite siehst, dann verschwindet er förmlich.
Ja. Habe ich riesen Respekt davor.
Ja.
Aber Mahindras Antrieb ist anscheinend 6 Kilo leichter gewesen. Wir haben natürlich ein Mindestgewicht immer noch in der Formel E. Und diese 6 Kilo dürfen die natürlich jetzt frei mit Ballast ausgleichen und damit die Balance des Autos verbessern.
Ja, eigentlich clever. Naja, wenn man die Sponsoren nicht bräuchte, dann hätte man gar nicht so viel Aufkleber, ne?
Ja, frag mal Mercedes in den 30ern.
Ja.
So sind sie zu ihrem Silber gekommen.
Silberpfeile. Tja, Freunde, jetzt geht uns die Puste aus, ne?
Jetzt geht uns die Puste aus. Jetzt können wir eigentlich nur noch die anderthalb Wochen warten, bis es in Valencia wieder losgeht.
Ja, dann gucken wir uns mal an, was Tobi berichtet und was der andere Tobi tickert oder wer auch immer den Ticker bedienen darf. Und dann haben wir nächstes Mal wieder was, worüber wir sprechen können, ne?
Ich freue mich drauf.
Das wird gut. Aber für heute ist erstmal genug. Wir hören uns dann nach dem Valencia-Test wieder. Und bis dahin, gute Zeit. Tschüss, Lukas die Katzi. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.